Vielen Dank für diese Lobpreiszeit. Mir hat sie sehr gut getan. Mich hat sie an wichtige Momente in meinem Leben mit Jesus erinnert. Und es war schön, wie das wieder lebendig geworden ist. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Jesus, unsere Hoffnung, lebt. Jesus, die Hoffnung für diese Welt, er lebt. Und das sollen die Menschen dieser Welt erkennen, erfahren können durch uns, die wir zu Jesus gehören. Und darum geht es auch in dem Bibeltext für heute. Ich mache ja weiter im Jakobusbrief. Wir sind jetzt bei Jakobus 4, Vers 11 bis 12 gelandet. Jakobus schreibt: Ihr sollt nicht gegeneinander reden, Geschwister. Wer gegen seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, der redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, bist du nicht Täter des Gesetzes, sondern Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Wieder ein herausfordernder Text. Wir sind es ja gewohnt bei Jakobus. Ich hoffe, wir gewöhnen uns nicht dran, sondern lassen uns noch herausfordern. Ich möchte mit euch jetzt durch diesen Bibeltext durchgehen. Jakobus spricht zwei schlechte Verhaltensweisen an. Die erste ist, gegen andere oder gegen einen anderen reden. Also schlecht reden gegenüber einem anderen, negativ über ihn reden, ihn schlecht machen. Das ist das Erste, was Jakobus hier erwähnt. Das ist sein Einstieg. Wenn ich schlecht gegen einen anderen rede, sei es direkt oder indirekt, dann macht es die Verbindung zum anderen kaputt. Die Beziehung wird dann angegriffen, es vergiftet die Atmosphäre, und zwar sowohl menschlich als auch geistlich. Da passiert etwas, wenn wir gegen den anderen schlecht reden. Also das ist das eine, was er zuerst erwähnt. Das zweite, was er dann erwähnt, ist den anderen richten. Also sich wie ein Richter, als wäre man ein Richter über jemand anderen, sich so zu verhalten. Also ein negatives Urteil über den anderen fällen, ihn verurteilen. Und wenn man sich die beiden Sachen so anschaut, dann könnte man ja sagen, dieses, dass ich schlecht über andere rede, das beginnt in meinen Gedanken. Also eigentlich kommt das Zweite zuerst. Ich fälle ein negatives Urteil über den anderen, warum auch immer, und dann führt es dazu, dass ich meine, gegen den anderen reden zu können, sei es im persönlichen Kontakt oder mit Dritten, indem man über den anderen schlecht redet, gegen ihn redet. So, das sind die zwei schlechten, die zwei falschen Verhaltensweisen, die Jakobus hier im Blick hat und wo er sagt, das soll bei euch Gläubigen, das soll bei euch Christen nicht so sein. Mir ist es gestern Abend passiert, beim Abendessen, die Frau, die ich liebe, die Frau, mit der ich eins sein will in Jesus, ich reiche ihr da einen rüber, wieder mal. Ich habe es gleich gemerkt, dass es nicht gut war und habe dann auch gesagt, oh sorry, was habe ich da jetzt wieder reingereicht? Und dann meinte sie, ist okay. Aber mir war klar, das kann aber nachwirken bei ihr. Kann sein, dass sie das gestern Abend gut weggesteckt hat, weil sie in Jesus geschützt war, aber sie hat bestimmte Sachen von mir gehört und es kann sein, dass das irgendwann wieder weiterwirkt. Das passiert im direkten Kontakt, dass wir schlecht gegen andere reden, dass wir aus einem Urteil raus, wir meinen, da hat derjenige was falsch gemacht, da sieht er was falsch, da muss ich ihn jetzt korrigieren, da muss ich jetzt gegen ihn reden. So ist mir es gestern Abend passiert und es war nicht gut. Ich habe gemerkt, in mir selber habe ich inzwischen schon gemerkt, was das dann vielleicht mit meiner Frau machen wird später mal. Gott sei Dank ist der Heilige Geist mit mir inzwischen schon so weit. Jakobus geht es hier um das Verhalten gegenüber unseren Glaubensgeschwistern. Und da muss ich das wirklich überlegen. Wenn ich gegen Glaubensgeschwister schlecht rede, wenn ich negativ über sie urteile, dann passiert Folgendes. Da ist jemand, der glaubt an Jesus. Da ist jemand, meine Frau, die glaubt an Jesus. Sie steht, wie ich, unter dem persönlichen Schutzsturm von Jesus. Wir sind umsonst aus Gnade gerechtfertigt, einfach nur, weil Gott uns liebt, so wie es vorhin auch im Gebet ausgedrückt wurde. Gott schaut uns nicht mehr als Sünder an, obwohl da noch einiges an Sünde ist, sondern wir sind unter seiner Gnade, unter seiner Liebe, unter seiner Gunst, unter seinem Wohlwollen. Das, was wir vorhin im Gebet gehört haben, was wir in den Liedern gesungen haben. Und jetzt gehe ich da einfach gegen meine Frau, gegen eine Mitgläubige, die genauso unter dem Rettungsschirm Jesus steht, gehe ich vor und behandle sie so, als wäre sie ein Sünder und muss erstmal hier auf Spur gebracht werden und jetzt muss ich ihr mal sagen, was richtig ist. Also Jakobus geht es hier um Glaubensgeschwister. Und wir haben es ja vorhin im letzten Lied gehört, Jesus, meine Hoffnung lebt. Wir sollen Jesus als Hoffnung in die Welt reinbringen. Wenn wir als Glaubensgeschwister so miteinander umgehen, dann strahlen wir keine Hoffnung aus, dass Jesus uns begnadigt hat und deswegen auch andere gerne begnadigen möchte, sondern dann vermitteln wir was ganz, ganz anderes von Gott. Auch wenn hier Jakobus Glaubensgeschwister vor Augen hat, das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Da kann ich mich genauso zum Richter über sie erheben und kann dann auch genauso schlecht gegen sie reden. Und ob das jetzt gegenüber Glaubensgeschwistern ist oder gegenüber Menschen dieser Welt, die Jesus nicht kennen und ihm nicht folgen, auch ihnen, ich kann allen gegenüber in ein solches Richten reinkommen, in ein solches Gegen die Leute reden, schlecht über sie denken und reden, dass das im krassesten Widerspruch zu Jesus und seinem Wesen steht. Und jetzt kommt es, was Jakobus hier sagt, in beiden Fällen gilt, in allen diesen Fällen gilt, wo ich richte über Menschen und wo ich gegen sie schlecht rede. Mit solchem Verhalten verstoße ich gegen Gottes Gesetz. Ich rede gegen das Gesetz. Und das Gesetz, wie lautet es? Wer erinnert sich noch? Jakobus kam es ein paar Verse, ein paar Kapitel weiter vorne. Das königliche Gesetz, Jakobus 2, Vers 8. Wer hat ein schnelles Handy oder eine Bibel? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So hat Jakobus das in seinem Brief genannt, das königliche Gesetz. Das ist vom Doppelgebot der Liebe, dass wir Gott, unseren Herrn, lieben sollen von unserem ganzen Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist die Zusammenfassung des gesamten göttlichen Gesetzes, was die zwischenmenschliche Dimension betrifft. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses göttliche Gesetz, dieses königliche Gesetz, das soll meinen Nächsten bewahren vor mir, dass ich ihm Schlimmes antue. Und es soll noch viel mehr, es soll ihn nicht nur davor bewahren, es soll ihm vielmehr durch mich Gutes zuteil werden lassen. So wie Gott mich auch segnet, obwohl ich ganz viel Mist immer wieder gebaut habe. Und dann deckt Jakobus noch den Kern dessen auf, was da in unserem Herzen tatsächlich passiert. Wenn ich mich im Recht fühle, meiner Frau gegenüber gestern, meine, ihr da jetzt was reinreichen zu müssen, weil sie da meiner Ansicht nach falsch liegt, und Jakobus sagt dazu, dann richte ich das Gesetz. Ich mache mich zum Richter über das Gesetz. Ich liebe nicht meinen Nächsten wie mich selbst. Ich stelle mich über das Gesetz. Ich sage, ich brauche das nicht. Für mich gilt das nicht. Ich darf andere verurteilen für ihre Fehler. Ich darf schlecht gegen andere reden. Jakobus formuliert es so, wir machen uns damit zum Richter über Gottes Gesetz. Ich rede dann gegen Gottes Gesetz. Ich behaupte, Gottes Gesetz sei falsch, schlecht, überflüssig. Ich brauche meinen Nächsten nicht lieben wie mich selbst. Wie würde das aussehen, wenn ich das beherzigen würde? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann würde ich, einen anderen wegen seiner Fehler nicht verurteilen, weil ich ja wegen meiner Fehler auch nicht verurteilt werden will. Und ich würde auch nicht wollen, dass andere schlecht gegen mich reden, sei es direkt oder indirekt über Dritte. Also würde ich auch nicht schlecht gegen andere reden wollen. Es ist schon krass, wie Jakobus das hier formuliert, dass wir uns, wenn wir über andere richten, zum Richter werden, negative Urteile über sie fällen, sie verurteilen und dann auch noch schlecht gegen sie reden. Wenn wir dieses Ganze machen, dann stellen wir uns über das Gesetz Gottes. Dann verlassen wir unsere Rolle als Menschen. Das Gesetz Gottes ist für uns da, weil Gott uns darin sagt, was wir zu tun haben. Wir sollen Täter des Wortes sein. Das soll uns eine Richtschnur sein für unser Verhalten, für unseren Umgang miteinander. Unsere Rolle ist es, nicht über Gottes Gesetz zu stehen oder Richter über Gottes Gesetz zu sein. Wenn wir die Rolle, die uns Gott zugedacht hat, als Menschen verlassen und uns über das Gesetz stellen, es gibt ein Chaos, es gibt ein Durcheinander. Das ist das, was im Sündenfall passiert ist. Der Mensch wollte sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses, also Gottes Position einnehmen, in die Richterposition über andere sich stellen und dann ausüben. Das ist eine logische Konsequenz daraus. Und das unterstreicht der liebe Jakobus dann ganz dick in Vers 12. Einer ist Gesetzgeber und Richter. Wirklich nur einer, wirklich nur einem steht das zu, Gesetzgeber zu sein und Richter zu sein. Gesetzgeber deswegen, weil er der Schöpfer ist. Es ist seine Welt, er hat das Leben geschaffen. Er weiß, wie es funktioniert, er weiß, wozu es da ist. Er legt die Richtlinien fest. Punkt. Gott ist der Einzige, der das Recht hat, Gesetzgeber zu sein. Und das Zweite ist, er ist Richter, er wacht über die Einhaltung der Gesetzmäßigkeiten. Und er guckt, wo eine Missachtung vorliegt, wo das Gesetz mit Füßen getreten wird, mit den negativen Konsequenzen, die daraus erfolgen, weil immer wenn wir es übertreten, hat es negative Konsequenzen für uns selber oder für andere. Und Gott beschließt dann als Richter, was daraus werden soll, wo wir sein Gesetz übertreten. Und er sorgt, dass das, was er beschlossen hat, dann auch umgesetzt wird, zur Verwirklichung kommt und er wacht darüber. Er ist der Richter. Das ist erstmal für uns unangenehm als Gesetzesübertreter, was ich jetzt alles aufgezählt habe. Aber da steckt ja auch noch was drin. Er ist der Gesetzgeber und Richter, der auch zu retten vermag. Er kann das Urteil aufheben, er kann begnadigen, er kann sagen, dir steht es zwar zu, dass du jetzt die Konsequenzen deines Verhaltens ernten musst, aber wenn wir einsichtig sind, Gott liebt es, gnädig zu sein, haben wir vorhin gesungen. Das ist das große Glück, was wir durch Jesus haben. Wir wissen, der Schöpfer dieser Welt, der Gesetzgeber und Richter, der immer im Recht ist gegenüber unserem Unrecht, der liebt es, gnädig zu sein. Er kann die Einsichtigen begnadigen, das ist retten. Und wer uneinsichtig bleibt, den kann er verderben. Und Jakobus formuliert es hier offen, er vermag es. Gott möchte niemand Uneinsichtigen verderben. Hat er überhaupt keine Lust dazu, weil er liebt uns ja, er möchte uns ja nicht verlieren. Aber er respektiert unsere Entscheidungen und wenn wir letztlich in der Uneinsichtigkeit bleiben, dann kann das schlimmstenfalls dazu führen, dass wir uns dann letztlich durch die Folgen, die Gott dann auf uns kommen lässt, durch unsere Uneinsichtigkeit und das Verharren da drin, dass wir uns dann damit letztlich selber zugrunde richten. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Macht ganz deutlich, wer Gott ist. Und dann eben durch diese Frage, du aber, wer bist du, dass du den Nächsten richtest, macht Jakobus ganz deutlich, wir vergreifen uns in unserer Rolle. Wir maßen uns etwas an. Auf der einen Seite der ewige, allmächtige, über allem stehende Gott, dem wir in keinster Weise irgendwie das Wasser reichen können. Und dann auf der anderen Seite wir, die Geschöpfe, die aber meinen, oh, mir steht es zu, jetzt über meine Frau zu richten und ihr was reinzugeben. Für jüdische Ohren, die das damals gelesen haben oder gehört haben, was Jakobus da gesagt hat, das muss sowas von krass in ihren Ohren geklingelt haben. Ich habe es extra hervorgehoben auf der Folie. Einer, da steht das Zahlenwort, eins. Was klingelt da in jüdischen Ohren? Höre Israel, dein Gott ist einer. Das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel. Die Proklamation der Einheit Gottes. Gott ist einer, das ist nicht viele, das ist einer. Gut, wir wissen, er hat eine Dreieinigkeit, dieser Gott. Das ist dann die christliche Ergänzung, die dann Jesus reingebracht hat. Aber er ist eine Einheit in der Dreieinigkeit. Und er ist einzigartig. Keiner kann mit ihm konkurrieren. Keine Macht, keine Kraft dieser Welt. Höre Israel, dein Gott ist einer. Und jetzt sagt Jakobus hier, das ist das, was wir letztlich machen. Wir versündigen uns an diesem einen Gott, indem wir ihm seine einzigartige Position streitig machen, wenn wir über andere richten, wenn wir sie verurteilen, wenn wir gegen sie reden. Wenn ich das so auf mich wirken lasse, was der liebe Jakobus da formuliert hat, dann kann ich da nur die eindringlichste aller Warnungen raushören, mich nicht zum Richter über andere zu erheben und nicht negativ gegen andere zu reden. Wir sind so gewohnt als Menschen dieser Welt, auch in christlichen Gemeinden ist es leider auch noch immer weit verbreitet, das ist kein Kavaliersdelikt, sondern ich begehe Hochverrat, ich begehe Majestätsbeleidigung, Amtsanmaßung. Ich versündige mich am lebendigen Gott persönlich, wenn ich das tue. Ja, krasse Konfrontation, die Jakobus da macht. Aber es ist ja nicht Jakobus, sondern Gott will es ja machen. Und er will uns ja nicht in die Pfanne hauen. Er liebt es, gnädig zu sein. Er liebt es, uns auch diese Sünde zu vergeben. Und er liebt es, unsere Herzen zu erneuern. Und deswegen möchte ich jetzt im zweiten Teil der Predigt ja, der Frage nachgehen, wie können wir es nun besser machen? Die Überschrift ist euch vielleicht schon aufgefallen, die ich drüber gesetzt habe. Wie können wir zu einer geistlich gesunden Atmosphäre beitragen? Denn das schlecht über andere reden, das schlecht über andere denken, das vergiftet die geistliche Atmosphäre. Das dämpft den Heiligen Geist und vielleicht hat er auch irgendwann keine Lust mehr bei uns zu sein, wenn wir letztlich nicht bereit sind, ihn da auch an uns arbeiten zu lassen. Es beginnt letztlich in unserem Herzen. Da fallen die Urteile. Da finden die Bewertungen statt. Also die Frage, wie können wir zu einer geistlich gesunden Atmosphäre beitragen? Was muss da in unserem Herzen passieren? Ich habe da zwei Stichworte, die mir gekommen sind. Zum einen durch Wohlwollen. Gott liebt es, gnädig zu sein. Das steckt für mich damit drin. Wohlwollen dem anderen gegenüber. Und Demut beim Urteilen. Denn es ist ja wirklich so, wir müssen ja immer irgendwie urteilen. Wir kommen da ja gar nicht raus aus der Nummer. Gott hat uns als moralische Wesen geschaffen. Die Tiere sind es nicht, die haben ihr Instinkt, die machen halt ihr Zeug, die können nicht anders. Wir haben immer die Wahl, ob sie uns bewusst ist oder nicht. Und wir müssen entscheiden, ist es richtig, ist es falsch, ist es gut, ist es schlecht. Wir müssen zu Einschätzungen kommen, zu Beurteilungen. Ohne das geht unser menschliches Leben nicht, das wird nicht funktionieren. Aber wie können wir urteilen, ohne dass daraus ein Verurteilen wird? Wie können wir bewerten, ohne dass ein Abwerten daraus folgt? Oder ein Einschätzen, ohne dass es zum Geringschätzen wird? Da finde ich, sind halt Wohlwollen und Demut zwei schöne Schlüsselbegriffe. Und dazu habe ich mir ein paar Fragen überlegt, die mir geholfen haben, so in der Vergangenheit, auf die mich Gott immer mehr gebracht hat im Laufe der letzten Jahre. Da zu prüfen, wie sieht es in meinem Herzen aus? Gerade wenn ich beim anderen wahrnehme, was mir gar nicht gefällt oder wo ich denke, das ist von Gott her richtig falsch. Und der checkt es nicht, der blickt es nicht. Also, die erste Frage, die mir dazu gekommen ist, will ich denjenigen lieben, wie Jesus ihn liebt? Will ich das? Und ich habe in Klammern noch ergänzt, will ich es lernen? Denn es wird ein lebenslanger Prozess sein. Deswegen war ich auch vorhin so dankbar für diese Lobpreiszeit, weil sie uns Gott vor Augen gemalt hat. Das ist im Grunde der erste Teil der Predigt gewesen. Der zweite war dann der erste Jakobustext und jetzt der dritte Teil der Predigt, könnte man eigentlich sagen, sind wir jetzt drin. Jesus liebt uns mit unseren Eigenarten, mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern. Er liebt uns total, sonst hätte er sich nicht so total hingegeben, dass das nicht zwischen uns und ihm stehen muss. Dafür ist Jesus gekommen, dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden. Damit wir durch ihn für die Ewigkeit gerettet sein können, obwohl da noch richtig viel Mist in unserem Leben ist, da noch Sünde und Böses in uns mächtig sind und über uns bestimmen. Und das ist bei mir und bei dem anderen auch vorhanden. Und will ich den anderen lieben lernen? Will ich ihn mit Jesu Augen sehen lernen? Will ich ihn lieben lernen, wie Jesus ihn liebt? Das ist eine Entscheidung zuallererst in unserem Herzen. Das heißt doch nicht, dass es dann klappt, aber es ist zumindest der erste Schritt zu sagen, ich will ihn lieben lernen, weil Jesus ihn liebt, weil Jesus ihn nicht verdammt, weil Jesus für ihn gestorben ist, deswegen will ich ihn auch lieben. Ich entscheide mich für die Liebe zum anderen und zwar trotz seiner Fehler und Schwächen und unangenehmen Seiten. Mit all dem, was noch nicht so toll ist, will ich dem anderen gegenüber zugewandt bleiben. Ich will wohlwollend bleiben. Ich will bejahend sein. Und wenn ich es noch nicht bin, zugewandt und wohlwollend, will ich es versuchen zu werden. Wie gesagt, es ist ein Lernprozess, der dauert ein ganzes Menschenleben lang, aber er beginnt mit einer Entscheidung, ob ich es will oder ob ich es nicht will. Und wenn ich in mir feststelle, ich will gar nicht dem anderen lieben. Ich will lieber gegenüber ihm negativ eingestellt bleiben. Ich will lieber distanziert bleiben, misstrauisch, ablehnend, kritisch, weil er ja seine Fehler und Schwächen hat, wegen den unangenehmen Seiten, weil da vieles nicht so toll ist. Wenn ich das bei mir feststelle als Herzenshaltung, dann sollten die Alarmglocken bei mir schrillen. Denn dann brauche ich dringend Seelsorge bei Jesus. Dann ist nämlich in meinem Herzenskern irgendeine bittere Wurzel offenbar noch aktiv, die zwar Gnade für sich haben möchte, aber anderen Gnade nicht gewähren will. Da hat mein eigenes Herz noch Mangel an Gnade. Dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe das lange Zeit so verstanden, dass ich mich selber lieben, auch selber lieben soll und den anderen dann auch. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, vielleicht ist es auch ganz anders zu verstehen, nämlich so, ich soll meinen Nächsten lieben, wie ich geliebt bin von Jesus. Ich kann mich ja nur anfangen, selber gescheit auf eine gesunde Weise zu lieben, wenn die Liebe Jesu mein Herz anfängt zu erreichen und zu verändern. Wenn ich lerne, mich selbst zu lieben, mich anzunehmen, wie ich bin, gnädig mit mir selber zu sein. Und dann durch diese Gnade, die ich erfahre, kann ich dann auch mit anderen gnädig sein. Kann ich dann auch, so wie Gott mit mir barmherzig ist, eben auch Barmherzigkeit an andere weiterreichen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe selber kein Wohlwollen erlebt, das kostet mich doch übel viel Kraft, dann Wohlwollen für andere aufzubringen, weil ich ja selber Mangel habe, weil ich ja selber ein Waisenkind bin. Und dann mühe ich mich vielleicht ab, aber es klingt irgendwie doch nicht. Und letztlich, dazu ist Jesus ja gekommen, damit wir das Wohlwollen Gottes erfahren können, in unserem Geist, in unserer Seele, bis hinein in den Körper. Gott ist total wohlwollend. Und an diesem Wohlwollen soll ich gesunden, soll jeder gesunden. Das ist die Idee Gottes. Und dadurch die eigene Gesundung immer mehr zur Gesundung der anderen beitragen können. Also, erste Frage, will ich denjenigen lieben lernen? So wie Jesus ihn liebt. Zweite Frage, kenne ich die Motivation, warum jemand wie gehandelt hat? Das, was ich gestern von meiner Frau gehört habe. Ich haue sofort raus, was ich meine, was sie dann braucht und hören muss und so. Das ist aber nur Beurteilung von außen, kann ich in ihr Herz gucken. Dazu müsste ich mir Zeit nehmen, zu fragen, sie kennenzulernen. Gut, ich meine, wir sind jetzt fast 22 Jahre verheiratet und trotzdem staunt man immer noch, was man nicht vom anderen weiß. Aus welchem Beweggrund verhält sich jemand so, wie er sich verhält? Oh, wie schnell ertappe ich mich dabei, dass ich jemandem was Schlechtes unterstelle, nur weil was Schlechtes passiert ist. Die Auswirkungen seines Verhaltens, die sehe ich, die erlebe ich. Und dann meine ich sofort, ja, der hat das so gewollt, dass das so schlecht passiert. Vielleicht hat er es ja gut gemeint und es ist dummerweise so gekommen. Er wollte was ganz, ganz anderes. Und es ist ja so perfide mit unserer Seele. Wenn ich jemanden gegenüber kritisch eingestellt bin, sei es, weil ich irgendwie ihn vom äußeren Anschein her beurteile, weil er mich an jemanden erinnert, mit dem ich mal schlechte Erfahrungen gemacht habe oder weil ich was Schlechtes über ihn gehört habe, über andere, weil gegen ihn schlecht geredet wurde, weil Atmosphäre vergiftet wurde und das auch auf mich übergegangen ist, dann bin ich jemand kritisch gegenüber eingestellt, voreingenommen. Und das Erschreckende ist, unser Geist, der sieht dann auch ganz schnell Dinge, die das bestätigen. Ja, genau, jetzt habe ich es auch selber erlebt, was ich von anderen gehört habe. Klar, der ist so ein Böser. Ich habe gemerkt, wir sollten lernen, in unseren Urteilen über die Motive eines anderen sehr, sehr zurückhaltend zu sein. Sehr, sehr vorsichtig. Und ich merke jetzt inzwischen so, als Gott mir das so klar gemacht hat, wie viel besser es ist, wie viel Jesusgemäßer es ist, ihm erstmal nur die besten Absichten zu unterstellen. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, vielleicht war ja wirklich eine böse Absicht, die kommt dann schon irgendwann zum Vorschein. Aber wenn ich erstmal positiv rangehe, ihm einfach nur was Gutes unterstelle, dann kann sich zeigen, was da ist. Dann braucht er nicht das Verstecken, was vielleicht wirklich da ist, sondern kann sich trauen, damit zum Vorschein zu kommen, weil er merkt, dass er bei mir jetzt nichts zu befürchten hat, dass ich ihn verurteile oder negativ gegen ihn rede. Unserer Seele, die ist so schnell durch irgendwas beunruhigt, was mit demjenigen zu tun hat oder vielleicht auch nur mit uns selber oder irgendwas. Und dann versucht unser Geist da was zu verstehen und die Lösung sehen wir oft schnell beim anderen. Und dann kann es sein, ja, beim anderen fällt uns in der Regel das Schlechte, das Schwierige schneller auf als bei uns selber. Und dann kann es sein, dass wir unsere eigenen Sachen sogar nach außen projizieren und dem anderen was unterstellen und es hat eigentlich viel mehr mit uns selber zu tun. Unser Geist kann, wenn er versucht, das aufzudröseln, was die Seele so beunruhigt, er kann völlig richtig liegen, aber er kann auch total daneben liegen. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Deswegen Demut und Wohlwollen ist so wichtig im Miteinander. Nächste Frage. Kenne ich die Begrenzungen, in denen der andere vielleicht noch gefangen ist? Wir alle haben unsere Gefängnisse in unserer Seele, in unserem Geist, in unserem Körper. Wir haben unsere Limits dessen, was wir erkennen können, dessen, was wir umsetzen können, was wir wollen können. Und wir werden alle in bestimmten Dingen bis zum Lebensende gefangen bleiben. Welche Ängste sitzen vielleicht jemand in den Knochen, der was richtig Schlimmes erlebt hat, aber die überspielt er, weil er nicht schlecht dastehen möchte oder weil es so traumatisierend war, dass die Seele einfach das weggesperrt hat. Aber was weiß ich davon? Und ich bin so schnell dabei, ein Urteil zu fällen. Wie kann der nur? Vielleicht konnte er tatsächlich nicht anders. Und damit hat auch die nächste Frage zu tun. Überblicke ich sämtliche Begleitumstände, die zu dem Verhalten desjenigen geführt haben? Also nicht nur vielleicht aus der Vergangenheit, was ihn geprägt hat in seinem Wesen, sondern was ihn auf ihn eingewirkt hat in dieser Situation, wo er sich so verhalten hat. Und wir sind ja so schnell dabei, ich bin da auch ein Meister drin, ja, Sachen zu kombinieren, tak, tak, und dann ergibt es einen Sinn und dann, oh ja, das muss so sein. Und dann erfahre ich ein anderes wichtiges Detail und denke, okay, das ganze Bild ändert sich vollkommen auf die Situation. Ja, ein Kind kommt nach Hause, verhält sich total daneben und ich ärgere mich über das aufmüpfige Kind und so weiter und so. Und einen Tag später schlüpft es raus, es hat einen total scheiß Schultag. Irgendeine wichtige Freundschaft ist zerbrochen, konnte noch nicht drüber reden. War einfach noch nicht möglich. Und ich bin ganz schnell bei meinem Urteil und bei meinem, ja, dann Druck auf das Kind ausüben und so weiter. Das volle Programm, so wie wir es Menschen dann leider oft drauf haben. Ja, letzte Frage, die ich jetzt hier noch auf der Folie habe. Will ich dazu beitragen, dass Gott etwas Gutes aus dem Schlechten machen kann, was durch das Verhalten eines Menschen passiert ist? Das hat mich neulich so erwischt, da habe ich eine Situation mitgekriegt und da hat für mich alles zusammengepasst. Ging um eine andere Gemeinde und schwierige Dinge, die da laufen, die da passiert sind. Und von verschiedenen Seiten habe ich darüber gehört und habe da gemeint, ich habe ein Bild, ich bin in der Lage, das zu beurteilen, einzuschätzen. Und dann ist nochmal was Schlimmes passiert und dann war für mich klar, ja, das ist ja logisch und so weiter. Habe dann bestimmte Leute gedanklich dafür verantwortlich gemacht. Und dann zeigt mir Jesus sehr gnädig, hey Tobias, weißt du, was du da tust? Und ich bin echt erschrocken darüber, weil ich so gemerkt habe, dass so ein Gefühl der Überlegenheit, der Selbstgerechtigkeit in mir fest, dass ich das festgestellt habe, so praktisch so, ja, ich sehe die Situation und derjenige hat sich falsch verhalten, das ist dann draus geworden, das geschieht ihm recht. Das war dann so, was ich in mir wahrgenommen habe. Und das war dann so diese tiefste Gewissheit, ja, ich hätte das nie so gemacht wie derjenige. Ich stehe da drüber. Und dann hat mir Jesus gezeigt, wie Käse das ist, mein Denken, meine Herzenshaltung. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eben in diesem Gegenreden gegen denjenigen dann gelandet bin. Und sogar im Gespräch mit Jesus. Und dann war ich echt zerknirscht und habe gemerkt, das funktioniert doch nicht. Weil natürlich ist es Käse, wenn ich jetzt wirklich recht hätte mit meiner Einschätzung, hat derjenige Mist gebaut. Aber mit all dem, was ich da aufgezählt habe auf der Folie. Ja, Gott liebt es, gnädig zu sein. Und er sieht die ganzen Sachen, die ich nicht sehe. Das heißt, Gott möchte nicht, dass es dabei stehen bleibt, dass der Mist so bleibt, wie es ist. Sondern er möchte, dass da jetzt was draus Gutes werden kann. Also selbst wenn meine Einschätzung zutrifft, möchte Gott nicht dabei stehen bleiben. Sondern er möchte es ins Leben wieder zurückführen. Er möchte wieder in die Heilung zurückführen, in die Befreiung, in die Wiederherstellung. Und da habe ich gemerkt, dass ich durch meine Anti-Haltung dann nicht dazu beitragen würde. Und dann habe ich wirklich Buße tun können darüber. Und es war so befreiend, mich dann an die Seite des Übeltäters stellen zu können und zu sagen können, wie Jesus am Kreuz auch, vergib ihnen, denn er wusste nicht, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hat Jesus ja gebetet. Ja. Und falls es so stimmt, dann sei ihm gnädig. Aber ich habe gemerkt, ich muss demütig sein, weil ich ja gar nicht das Ganze überblick. Ich bin so dankbar, dass wir einen Gott haben, der es liebt, gnädig zu sein. Und der uns raushelfen will aus diesem Denkschema dieser Welt. Wer ist schuld? Wer ist der Böse? Ich bin es natürlich nicht, das sind alle anderen. Da hat man gleich eine schöne Antwort für die Seele, hat dann der Geist, ah, okay. Ja, derjenige ist jetzt schuld oder die Gruppe ist schuld oder wer auch immer. Und Jesus möchte uns da rausholen. Er möchte uns rausholen. Er möchte uns reinholen ins Denkschema des Himmels. Und es ist, wir haben einen Gott, der es liebt, gnädig zu sein. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Das ist das, was Gott durch Jesus in die Welt gebracht hat, was Jesus vor 2000 Jahren etabliert hat und was er auch in jedem von uns etablieren möchte, immer mehr. Und dazu hat er uns die Rechtfertigung von Jesus gegeben, dass wir wissen, wir dürfen Gerettete sein, allein aus Gnade, allein durchs Vertrauen auf Jesus und seine Liebe. Wir können uns nicht selber retten, das kann nur Gott. Und dann werden wir lernen können, was Demut ist, Wohlwollen ist, anderen gegenüber, damit wir nicht zum Richter werden. Nicht zum Richter werden über unsere Mitmenschen in der Welt da draußen oder über unsere Glaubensgeschwister, dass wir dann auch nicht aufgrund unserer Urteile dann schlecht gegen die anderen reden, sei es direkt oder indirekt, sondern dass wir vielmehr wirklich von Jesus lernen, was Liebe ist, was Demut ist, was Wohlwollen ist und das dann immer besser umsetzen können, dass wir nicht negativ gegen andere reden, sondern gut für andere reden, wo andere negativ reden und so weiter und dadurch zu einer gesunden geistlichen Atmosphäre beitragen, im menschlichen Miteinander, so wie Jesus es sich für seine Gemeinde wünscht und nicht erst seit Jakobus diesen Brief geschrieben hat, sondern von Anbeginn der Schöpfung wünscht er sich das, dass es im menschlichen Miteinander gelingt, klappt, gut wird, wir einander helfen, in unseren Nöten und Schwierigkeiten uns auf Gott auszurichten und Jesus ähnlicher zu werden, zu seiner Ehre und zum Segen und Heil für uns alle. Amen.